Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Philosophy and Economics, vom Nachdenken zum Vordenken mit P&E. Mein Name ist Annika Kallen und ich spreche heute mit Damian Böselager. Er ist Mitglied im Europaparlament und Mitbegründer der Partei Volt.
Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics.
Herzlich willkommen, Damian.
Danke für die Einladung.
Ja, cool, dass du da bist, auf jeden Fall. Du bist jetzt 33 Jahre. Vor etwa 10 Jahren hast du P&E studiert, habe ich mal in deinen Lebenslauf geschaut.
Oh, wow. Schon so lange her?
Ja. Genau, danach hast du als Berater gearbeitet, einen Master in öffentlicher Verwaltung gemacht und die Partei Volt gegründet. Also es klingt für mich nach einem ziemlich vollen, aber auch glatten Lebenslauf. Hattest du eigentlich irgendwann mal Angst, dass aus dir nichts wird?
Also glatt war der wirklich überhaupt nicht, glaube ich, sondern es war eher so ein bisschen chaotisch. Ich habe halt nach meinem PhD-Bachelor überhaupt keine Ahnung gehabt, was ich machen soll. Weil ich weiß nicht, wenn du halt so irgendwie zwischen den Welten stehst, dann ist es eigentlich nicht so ganz klar und offensichtlich, was dann der nächste Schritt ist. Und deswegen, ich finde, das sieht man auch, also wenn ich mir so anschaue, was meine ganzen Freunde von damals irgendwie gemacht haben oder machen, es ist sehr unterschiedlich. Und das ist irgendwie das Coole an P&E, dass du so sehr unterschiedliche Leute zusammenschmeißt in so einen Studiengang und dass die dann ja irgendwie da auch wieder danach halt unterschiedliche Sachen machen. Ja. Und bei mir war es dann so, dass ich dann lauter Praktika gemacht habe und eigentlich nicht so wirklich wusste, was ich da mache und dann mich halt bei einer Beratung beworben habe, weil ich dann dachte, okay, wenn du nicht weißt, was du machst, dann kannst du zumindest was lernen und studieren. Also Master wollte ich jetzt irgendwie nicht unbedingt sofort anfangen. So, dann habe ich halt Beratung gemacht und das war natürlich cool, weil mir da einfach jemand beigebracht hat, wie ich denken kann und wie man sich selber strukturiert und so. Also ich glaube, neben P&E war das so für mich auf jeden Fall eine sehr prägende Zeit. Ja. Und dann kam halt dieses Masterstudiengang irgendwann und dann ging halt diese ganze Volt-Geschichte los. Ja. Also, wie gesagt, was ich nur sagen will, ich glaube, rote Fäden sind eine Lüge, die existieren nicht, die kann man im Nachhinein in Lebensläufe hineininterpretieren, aber eigentlich sind wir irgendwie alle auf der Suche und dann ergeben sich halt Dinge.
Hattest du denn mal so Zukunftsängste oder so?
Zukunftsängste, klar, ich glaube, wer aus dem Bachelor rauskommt und nicht die Panik kriegt, hat irgendwie kein Herz. Also, ich weiß nicht, irgendwie, natürlich war das eine schwierige Frage, es war auch, ich weiß nicht, ob es so Zukunftsangst war. Es war, glaube ich, eher so das Gefühl, so, wo ist eigentlich mein Ort und was will ich eigentlich? Und ich komme jetzt hier raus und ich bin zu tief im Nachdenken, um mich jetzt irgendwo einfach in so eine ganz alltägliche Beschäftigung zu werfen oder so. Also es war irgendwie es ist eher so eine Unsicherheit, dass man irgendwie noch weniger weiß, wo man hingehört, glaube ich. Aber ich finde das eine sehr gesunde Geschichte und ich finde es eigentlich total gut, wenn man sich auch die Zeit gibt, durch diese Krisen, wenn man sie Krisen nennen möchte, zu gehen, um dann rauszufinden, wer man eigentlich ist und damit irgendwie auch erwachsener zu werden. Ja? Also ich glaube, was wir halt einfach super krass lernen mussten und alle müssen als viel krasser natürlich als unsere Elterngeneration ist, einfach damit klarzukommen, dass es Unsicherheit und extreme Vielfalt und ein vielfältiges Angebot gibt und dass wir uns davon, dass wir dann auch wahrnehmen, was uns das mit uns macht und irgendwie auch auf uns selber aufpassen. Ja? Also zum Beispiel, das ist eine total dumme Regel gewesen, aber irgendwann habe ich aufgehört oder habe ich versucht aufzuhören, nach 6 Uhr abends über meine Zukunft oder über irgendwelche Bewerbungen oder sowas nachzudenken, weil mir einfach aufgefallen ist, dass so, wenn du morgens aufwachst, dann hast du so Energie und denkst so, geil, ich schaffe jetzt eine Bewerbung für ein Praktikum oder keine Ahnung was. Aber abends das sozusagen noch mit sich mitzutragen, kann dann, finde ich, manchmal schwierig werden und das war bei mir auch auf jeden Fall so. Und deswegen wäre so, glaube ich, mein Tipp, irgendwie auch dieses Bewerben und diese Unsicherheit auch also ein bisschen als Job zu sehen und davon auch sich die Pausen zu gönnen abends, ja? Soweit es eben geht.
Ja, ja klar. Ja. Klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich sinnvollen Lifehack, gerade auch für PhD-Studierende, weil es eben nicht wie bei Lehramt oder so dann krassen Beruf gibt am Ende, so, wo man weiß, ja, das wird, aus mir wird auf jeden Fall was. Also danke für den Tipp auf jeden Fall. Ja, du hast ja auch bei der Unternehmensberatung McKinsey dann vor allem NGOs und Behörden beraten, soweit ich das richtig verstanden habe. Das ist ja eigentlich nicht so die klassische Beratung, die man so kennt von Profitmaximierung und so weiter. Da habe ich mich gefragt, würdest du dich eigentlich eher so als Weltverbesserer-Typ einordnen oder eher als Realist?
Boah, ich weiß nicht, ob das also so gegeneinander spricht, beides, weißt du? Ich weiß nicht, ich habe das erste Jahr, habe ich schon so lauter so komische Projekte gemacht. Irgendwie habe ich versucht, das Gewicht eines Autos zu vermindern und lauter so komische Sachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte, wo man, glaube ich, einfach Ingenieure gebraucht hätte. Also ich habe schon so verschiedene wirtschaftliche, ja, orientierte Projekte gemacht und dann habe ich irgendwie Glück gehabt, ja, in diesen mehr sozialen und öffentlichen Sektorbereich reinzukommen. Für mich war das ein Traum, weil es dieses Weltverbesserer- und Realistending verbindet. Also sozusagen in dem Kontext zu arbeiten, wo es einfach intellektuell extrem anspruchsvoll war und irgendwie auch du ganz klar und rational arbeiten musstest und irgendwie auch denken musstest, aber mit dem Ziel, irgendwie, was weiß ich, irgendeine Behörde zu digitalisieren oder so, also mit irgendwie dem Ziel, dann vielleicht halt den Bürgerinnen und Bürgern irgendwo zu helfen, das war für mich schon irgendwie eine coole Kombination, ja. Also ich glaube, wenn ich mich irgendwo verorten müsste, dann ist es auf jeden Fall so, dass mich jetzt irgendwie eine bessere Welt mehr interessiert als irgendwie der Erfolg von irgendeinem Unternehmen. Aber es kann auch super gut sein, dass ich irgendwann wieder zurück in die Wirtschaft gehe, keine Ahnung. Aber ich glaube, was ich auf jeden Fall wichtig finde, ist irgendwie so eine gewisse Gradlinigkeit und Ernsthaftigkeit, Dinge gut zu durchdenken und auch zu sehen, was pragmatisch möglich ist, auch wenn man irgendwie eine Vision hat. Ja? Also irgendwie so dieses realistisch Visionäre ist, glaube ich, das Wichtige.
Das klingt auf jeden Fall auch wie ein guter Marketing-Slogan. nein, aber es ja, ist spannend, wie man das verbinden kann auch. Du sitzt da jetzt im Europäischen Parlament und für mich ist Politik doch irgendwie auch noch weit weg. Deswegen habe ich mich gefragt, was macht man da eigentlich so den ganzen Tag?
Ja, also erstmal ist es, glaube ich, interessant, dass wir irgendwie Politik so als andere Welt sehen, nicht? Also du hast so irgendwie meine Welt und liest halt so Zeitung, sowas bei mir auch irgendwie, und dann ärgerst du dich oder freust du dich, aber das, glaube ich, halt bei mir einfach super krass passiert ist, ist irgendwie, dass sich gezeigt hat, wie sehr das eigentlich eine Welt ist, ja? Also wir haben halt unsere Gesellschaft und wir haben eigentlich so eine Prozesse, wie wir versuchen, gesellschaftliche Probleme zu lösen, und das ist halt eigentlich Politik so. Und trotzdem ist es für viele von uns einfach so eine super ferne Idee zu sagen, ich werde jetzt irgendwo politisch aktiv. Aber ich glaube, wenn ich so eine Sache irgendwie allen mitgeben könnte, dann wäre es eigentlich, dass sie sich an irgendeinen Lokalverband von irgendeiner Partei wenden sollten und zu sagen, wann ist denn euer nächstes Treffen und worüber labert ihr da eigentlich? Ja? Und dann halt zu sagen, okay, wenn man halt in Bayreuth hockt, was hat denn Bayreuth eigentlich für Probleme? Und was sind, also, dass man, ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen deiner Frage ausgewichen, aber ich finde es aber super wichtig zu verstehen, dass ich jetzt natürlich irgendwas mache im Europäischen Parlament, aber dass Politik super durchlässig und frei ist, eigentlich für jeden da irgendwie was zu machen und Dinge zu verbessern, wenn man das denn möchte. Ja. Was mache ich im Europäischen Parlament? Ich arbeite an super vielen Themen. Ja. Also ich arbeite zum Beispiel an der Wahlrechtsreform, um dafür zu sorgen, dass wir eine Zweitstimme haben für europäische Parteien, damit wir dann irgendwie endlich mal zu einer europäischen Demokratie hinkommen. So, das ist eine Geschichte. Das zweite ist, dass ich am europäischen Asyl- und Migrationspakt mitarbeite. Das heißt, ich versuche irgendwie dafür zu sorgen, dass wir aus diesem Non-System oder diese Abwesenheit eines Systems, was sehr viel Leiden produziert und auch Tod produziert, irgendwie wegkommen zu einem System, was ja, auf Menschenrechten und irgendwie auf Menschlichkeit basiert, aber auch Arbeitsmigration versuche ich zu verbessern, also eher europäische Migrationssysteme eben zu denken. Das Dritte, was ich mache, ist, ich habe diese EU-Wiederaufbaugelder mitverhandelt, was natürlich super spannend war, 672,5 Milliarden Euro aus dem Haushaltsausschuss irgendwie mit den Ländern verhandelt, wie das am besten ausgegeben werden soll. So, das war eine super spannende Phase, natürlich auch gerade so als Mini-Partei-Abgeordneter da irgendwie diese super wichtigen Sachen mitzuverhandeln. Das war das größte Ausgabenprogramm der EU mitzuverhandeln, war irgendwie super spannend. Und ich arbeite an Digitalisierungspolitik. Da mache ich so weirde Geschichten, wie das Datenteilen der Zukunft aussehen soll. Also eine ganze Reihe an Sachen. Wie sieht der Alltag aus? Keine Ahnung. Morgens Check-in mit dem Team. Dann gibt es manchmal Ausschusssitzungen, wo man über diese Themen diskutiert, oder so kleinere Verhandlungssitzungen, wo man mit den einzelnen Abgeordneten diskutiert über diese Themen, und man versucht halt immer so seine Ideen zu verkaufen und zu erklären, warum die sinnvoll sind und warum das sinnvoll sein kann. Ja, und da redet man ab und zu mit der Kommission, also sozusagen den Gesetzvorschlagenden, und manchmal mit den Mitgliedsländern, die sozusagen die zweite Kammer sind in der EU.
Also das klingt jetzt für mich so voll nach Diskussion und das hat man ja eigentlich in P&E auch oft. Aber hast du so das Gefühl, dass du damit auch was bewirkst dann konkret oder ist das eher so langer Prozess, ein langer Atem?
Nee, auf jeden Fall super krass. Also ich glaube, wenn man sich irgendwie gut organisiert und seine Prioritäten schnell klar hat, dann kann man echt viel verändern. Auch in diesem Europäischen Parlament, das ist echt ganz cool. Es ist ein bisschen anders als das Deutsche, weil du immer einen Verhandler jeder Fraktion dabei hast. Und dementsprechend kann ich in jeder meiner Gesetzesakten echt was verändern, während es in Deutschland eher immer so Regierungskoalitionen gibt, die dann das Sagen haben. Und da ist es auch eher die Regierung, die das Sagen hat und nicht so sehr die Bundestagsabgeordneten. Also deswegen ist es super cool im Europäischen Parlament, wenn man da viel irgendwie aktiv machen kann. Was sind so die Zeitrahmen, in denen man denkt? Natürlich ist das ein bisschen länger. Ja? Also ich meine, als Beispiel habe ich irgendwie das Parlament dazu überredet bekommen, eine Meinung zur Zukunft der Arbeitsmigration zu schreiben. Und das hat 1,5 Jahre gedauert. Also wir haben das 2019 im Herbst vorgeschlagen und jetzt irgendwann im Frühjahr diesen Jahres wurde es dann tatsächlich irgendwann mal verabschiedet. Das dauert, aber ich meine, das ist dann halt auch die Meinung des Europäischen Parlaments, das ist irgendwie ganz cool und es gibt auch Sachen, die gehen schneller, so wie diese Wiederaufbaugelder, die haben wir innerhalb von einem halben Jahr durchverhandelt und es war eine ultra krass spannende Zeit. Ja. Also ich habe, glaube ich, wenig so viel irgendwie nachts mir die Stunde um die Ohren gehauen für so Verhandlungen, aber es war einfach spannend, halt, weil du wusstest, okay, jetzt werden halt 672,5 Milliarden Euro ausgegeben, basierend auf dem, was man so halt da rein verhandelt hat. Ja? Also schon cool.
Du hast jetzt gerade so Arbeitsmigration angesprochen. Also ich komme aus Papenburg, das ist im Emsland, und wir haben extrem viel Arbeitsmigration, also im Schiffbau, aber auch in der Landwirtschaft oder in der Pflege, wie wahrscheinlich auch in ganz Deutschland, aber bei uns sind extrem viele Rumänen und Bulgaren. Wie siehst du das? Also findest du, Europa profitiert da oder ist da Europa eher in der Ausbeuterrolle?
Also für mich ist sozusagen, also es gibt ja sozusagen die innereuropäische Migration, wenn du so willst, da gibt es ja die Freizügigkeit, da kann man drüber reden, wie wirkt sich das aus. Aber was mich eigentlich eher interessiert ist, wie attraktiv sind wir für internationale Migranten nach Europa zu kommen. Ne? Und ich glaube auf jeden Fall, dass wir da viel attraktiver werden müssen, aber dass wir auch viel weniger rassistisch werden müssen. Also einer der Hauptgründe, warum weniger, oder sagen wir mal so rum, selbst unter Trump war die USA attraktiver für Arbeitsmigranten als Europa. Und Trump war ja wirklich der Anti-Migrationspräsident überhaupt. Ja. Aber selbst unter dem war das halt irgendwie cooler für Leute nach Amerika zu gehen als nach Europa. Und ich glaube, es liegt einmal daran, weil wir halt eben doch als rassistisch gelten. Also wer ist Deutsch? Deutsch ist der hier irgendwie aufgewachsen ist und der hier geboren ist. Und die anderen fragst du dann immer noch, wo sie dann eigentlich wirklich herkommen. So ungefähr. Also da haben wir einfach, glaube ich, noch irgendwie viel zu lernen. Ich glaube, es ist gar nicht immer böser Wille, sondern es ist einfach so, wir haben noch viel zu lernen, wie eine tatsächlich offene Identität aussehen kann. Wie sieht eine europäische, wie sieht eine deutsche Identität aus, die Leute wirklich aufnehmen können? Und dann können wir, glaube ich, massiv davon profitieren, natürlich, dass Leute hierher kommen. Man muss dann aufpassen, dass man eben auch ermöglicht, den Leuten wieder zurückzugehen und vielleicht auch eben, ja, Gelder zu überweisen, richtig, und auch so Talentaufbauprogramme zu machen, die, wo du auch versuchst, Talente in den Herkunftsländern zu auszubilden und so. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber wenn du mich immer ganz hart die Frage stellst, ist Arbeitsmigration gut für die entsendenden Länder und auch für die aufnehmenden Länder in Europa, dann würde ich sagen, ja, 100%ig. Es schafft Jobs, wir brauchen es, wir sind ein überalternder Kontinent. Wenn wir es nicht hinkriegen, ein gutes Arbeitsmigrationssystem aufzubauen, dann fallen wir auch einfach massiv zurück. Ja? Das sieht man auch jetzt schon bei der ganzen Digitalwirtschaft.
Klar, wir sind darauf angewiesen, aber gleichzeitig sehen wir ja auch schon, innerhalb Europa sind extreme Ungleichheiten zwischen dem Lohn, der eben dann auch zu innereuropäischer Arbeitsmigration führt. Wie kann man das verhindern oder sollte man das verhindern, dass es überhaupt diese Lohndefizite gibt? Dann?
Es gibt ja unterschiedliche Systeme noch in den einzelnen Ländern. Ja? Ich meine, wir sind ja überhaupt noch nicht da, dass wir irgendwie gleich sind. Mein Traum wäre eigentlich, also erstmal muss man auch sagen, dass es natürlich eine unterschiedliche Kaufkraftparität gibt. Also es gibt ja einfach, du kannst ja in manchen Ländern mehr kaufen für einen geringeren Lohn. So. Aber natürlich gibt es die Anreize, in ein anderes Land zu gehen und dann irgendwie seine Familie damit mit ernähren zu können, dass man eben höhere Lohne kriegt. Ja. Also mein Traum wäre es eigentlich, dass wir über Europa hinweg so eine Art europäischen Mindestlohn festsetzen, der sich aber an dem mittleren Einkommen oder Medianeinkommen der einzelnen Länder schon orientiert. Das heißt, du hast dann wirst den Effekt nicht ganz los, dass Leute auch migrieren. Finde ich auch okay. Ich finde es auch okay, wenn Leute von einem Land ins nächste irgendwie gehen, um Opportunitäten zu suchen. Das passiert ja jetzt mittlerweile in alle Richtungen in Europa. Das finde ich auch genau richtig. Aber dass du zumindest sagst, die Grundvoraussetzung, die Grundsicherung, die ist da und vielleicht eben auch eben ähnlich wie jetzt für die Gesundheit bei Medicare, Medicaid über den gesamten US-Bundesstaat hinweg, wenn du so willst, oder über alle Staaten hinweg, auch von Europa abgesichert. Ich glaube, es würde eine total gute Nachricht sein, wenn die Leute wüssten, so, es gibt irgendwie eine europäische Grundsicherung, die immer existiert. Ja.
Klar, das schafft natürlich auch ein positives Bild dann auch für Europa. Wie stellst du dir überhaupt Europa so im Allgemeinen? Was ist so deine Vision für Europa? Was sind deine Ziele
Ja, ist
eigentlich?
ganz witzig, weil ich meine, wir haben ja Volt gegründet, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, dass es gibt halt immer mehr so rechtspopulistische Bewegungen, die halt sagen, hey, es gibt so viele Herausforderungen, Migration, Klima, Innovation, keine Ahnung was, Rente, der einzige richtige Weg ist, wir machen die Grenzen zu und dann kehrt so jeder vor seine eigenen Haustür so. Und dann haben wir uns halt überlegt, also das ist ja mal ein absoluter Schwachsinn, abgesehen davon, dass es ideologisch komische Ansätze gibt, ist es einfach auch logisch einfach Bullshit, ja? Zu sagen, dass es irgendwie Sinn ergibt, heute die Grenzen zuzumachen. So, und mein oder unser Gegenmodell ist einfach zu sagen, Leute, wir müssen Sachen gemeinsam machen auf europäischer Ebene und dann lasst uns die halt so machen, wie wir das gewohnt sind, nämlich durch eine parlamentarische Demokratie. Ja? Also ich wähle oder wir alle wählen irgendwelche Abgeordneten. Die werden dann nach Europa geschickt und wenn die dann in Mehrzahl sind, dann stellen die halt eine Regierung so. Und dann kannst du auch die Regierung wieder abwählen und dann wirst du auch eine Veränderung merken. Ja? Das ist eigentlich so die Idee. Das heißt gar nicht, dass Europa mehr Kompetenzen bekommen muss. Das ist, glaube ich, im Moment gar nicht unbedingt notwendig, vielleicht in der Außenpolitik, aber wichtig ist einfach nur, dass man sagt, wenn wir was gemeinsam auf europäischer Ebene entscheiden wollen, dann halt über eine normale, stinknormale parlamentarische Demokratie. Und das ist gerade halt gar nicht der Fall. Ja? Also im Moment ist es ja so, dass wir rein nationale Parteien im Europäischen Parlament sitzen haben. Dann in der Kommission werden die Kommissare, also sozusagen in der Exekutive, werden die Minister ernannt von den einzelnen Mitgliedsländern, was irgendwie Bullshit ist. Und dann gibt es halt dieses riesige Problem, dass die zweite Kammer in Europa eben die Mitgliedsregierungen sind. Ja? Also für Migration zum Beispiel die Innenminister. Das sind dann Herrn Seehofer und seine ganzen 26 Innenministerkollegen, die dann halt eben irgendwie die zweite Kammer dafür sind, was mit Migration zu tun hat. Ja. Und das ist halt dysfunktional, muss man leider sagen. Also es funktioniert einfach nicht so gut. Ja. Wir haben seit 2015 kein neues Migrations- und Asylsystem, weil die Innenminister sich irgendwann nicht mehr an einen Tisch setzen konnten, um dieses Thema überhaupt zu diskutieren. So. Und dann scheitert halt, oder dann delegitimiert die EU sich halt, weil sie keine Lösung finden kann. Und es liegt aber nicht an Brüssel, sondern es liegt dann halt an unseren nationalen Regierungen. So. Und das muss man einfach auflösen, indem man sagt, man hat eine Regierung, die ist von der Parlamentsmehrheit gestellt und wenn die Kacke baut, dann wird die auch abgewählt von dem Parlament oder wird bei der nächsten Wahl abgestraft durch die Bürgerinnen und Bürger. So. Das ist eine ganz simple Art, wie wir Demokratie verstehen und das sollte auch auf europäischer Ebene möglich sein.
Das würde es vielleicht auch ein bisschen näher machen. Also Europa würde es uns das vielleicht ein bisschen näher bringen.
Genau, dieses mit dem Näherbringen, ja. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, niemand versteht die EU und die Brüssel muss mehr Marketing machen und wir müssen näher bringen und so. Und dann schaust du dir die USA-Wahlen an, wo du hier irgendwie Leute hast, die vor ihrem Computer sitzen und dir sagen, ja, in Georgia musst du noch zwei Wahlkreise im Norden gewinnen und dann hat er eine Chance von 45,7%, dass er dann so. Und du denkst halt so, wieso weißt du alles über die USA und die Wahlen dort? Und nichts über die Europawahlen oder die Leute überhaupt, die im Europäischen Parlament sitzen. Also ich kannte ehrlich gesagt keinen einzigen Europaparlamentarier, bevor ich angefangen habe, mich mit europäischer Politik zu beschäftigen und Volt zu gründen. Ja? Und ich bin eigentlich politisch interessiert gewesen, so, aber ich kannte die einfach nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, also es ist einfach klar. Und ich glaube, es geht vielen so und es ist auch okay. Und ich glaube, der Unterschied daran ist, an der USA oder in den US-Wahlen war es halt so, du weißt halt, das bedeutet was für die Geschichte der Welt. Das ist einfach eine relevante Wahl. Und ich glaube, wenn wir eben dahin kommen würden zu sagen, die Europawahl, das wird eine relevante Wahl, weil du weißt, dass es den Kurs der Geschichte verändern kann, ob es Konservative oder Sozialdemokraten oder Liberale oder Grüne sind, die da in die Regierung kommen. Das dahin, also so viel irgendwie Demokratie müssen wir uns einfach trauen. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass die Leute plötzlich anfangen zu merken, wie sich eben ihre Lebensrealität verändert, wenn sie konservativ wählen und dann auch eine konservative europäische Regierung durchregieren kann. Ja? Zumindest für die Themen, für die sie ja zuständig ist. Genauso, wenn es halt eben eine sozialdemokratische wäre. So, also ich glaube, da müssen wir irgendwie hinkommen, nicht die ganze Zeit so zu versuchen zu sagen, oh, wir müssen alle Europa kennenlernen, Europa ist so spannend und Brüssel muss man besuchen, sondern dass man sagt, so die Leute, man muss den Leuten die Macht geben, über europäische Politik zu entscheiden.
Also das heißt, du willst sozusagen ja eine europäische Regierung machen, sag ich jetzt mal, und danach sozusagen die Themen dann auch europäisch lösen, so hätte ich das jetzt zusammengefasst.
Ja, es ist ja so, in einem föderalen System hast du halt immer verschiedene Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen. Ja? Also zum Beispiel in Deutschland ist ja Bildung, ist zum Beispiel Länderkompetenz, und dann sagen wir mal, Verteidigung ist Bundeskompetenz oder so. Ja? Und jetzt ist es so, dass wir schon einige Kompetenzen an die europäische Ebene abgegeben haben. Zum Beispiel gemeinsames Migrations- und Asylsystem entwickeln. Ja? Oder gemeinsame Binnenmarktregeln zu entwickeln oder solche Sachen. Ja? Also da gibt es irgendwie jetzt Sachen, wo wir gesagt haben, es lohnt sich, dass wir die zusammen machen. Und nur für diese Sachen, finde ich, sollte es eben eine europäische Regierung geben, die vom Parlament getragen ist und auch vom Parlament wieder abgewählt werden kann. Und die halt aber ursprünglich dann eben gewählt ist von den Bürgerinnen und Bürgern. Und die muss es aber geben, weil derzeit haben wir halt auch eine europäische Regierung. Und diese europäische Regierung ist aber total komisch gewählt. Wie gesagt, die Kommission, also die Exekutive, ist gewählt von den einzelnen Mitgliedsländern. Die schicken jeweils einen Kommissar da rein. Und dann kann das Parlament dann irgendwie am Ende zustimmen oder nicht. Aber es ist einfach, das ist keine so leicht demokratisch verständliche Art, wie man Politik macht, ja? Oder wie man Regierungen abwählen kann. Also du kannst ja jetzt bei der nächsten Europawahl irgendjemanden wählen, aber du wüsstest nicht, ob sich das jetzt wirklich auf die europäische Politik ausübt.
Jetzt sagst du gerade, Migration ist ja so das Thema. Wie stellst du dir das vor? Also dann würde die Regierung darüber, über neue Regelungen zum Beispiel diskutieren, die ganz Europa betreffen, ne? Also
ja, also zum Beispiel ist halt die Frage, genau, wie gehst du mit, also macht man eine Art von Solidaritätsmechanismus, wo man sagt, okay, Leute, die an den Außengrenzen ankommen, sind nicht nur das Problem von Griechenland und Italien, sondern wir wollen halt irgendeine Art von Verteilungsschlüssel vielleicht haben, basierend auf dem Interesse der Leute, die da ankommen. So. Das wäre dann wahrscheinlich eine sozialdemokratisch linke Regierung, die sowas umsetzen würde. Eine konservative Regierung würde vielleicht eher sagen, ey, versuchen hier mehr dicht zu machen. Ja? Und das ist zwar nicht meine Meinung, dass ich möchte, dass irgendwie die Grenzen dicht gemacht werden müssen, aber es würde was passieren. Weißt du, es würde eine Art System entwickelt werden und wenn die Leute damit unzufrieden sind, dann würde es sich bei der nächsten Regierung wieder verändern. Dann würdest du halt, würden die Leute Wahlkampf machen, sagen, ich will eine offene, menschlichere Asylpolitik, als jetzt die Konservativen das wollten, dementsprechend so. Dann hättest du Regierungsverantwortung, dann könnte sich auch niemand dahinter verstecken und sagen, oh, keine Ahnung, wir können uns alle nicht einigen. Sondern you have someone to blame, ja? Also du kannst dann halt sagen, so sorry, aber Frau von der Leyen, ihre Asylpolitik ist, die finde ich scheiße, die hat mir einfach nicht gefallen und jetzt wähle ich halt links, ja? Oder jetzt wähle ich halt, keine Ahnung was. Und ich glaube, diese Freiheit, uns zu trauen, zu sagen, wir müssen halt eine Regierung auch irgendwie den Gestaltungsraum geben, den sie braucht und die muss natürlich durchs Parlament kontrolliert werden und auch durch Mehrheiten im Parlament kontrolliert werden, aber es muss die Möglichkeit der Veränderung geben und auch der fühlbaren Veränderung, das ist mir super wichtig.
Wo würde sich eigentlich Volt einordnen?
Also wir haben einfach, als wir angefangen haben, gesagt, lass uns doch einfach über Themen definieren und über Dinge, also über Lösungen, statt uns halt selber in irgendein so politisches Korsett zu stecken, zu sagen, okay, ich bin jetzt liberal, ich bin sozial, also ich meine, es hilft manchmal, aber ich finde, also bei den Diskussionen, die wir hatten, zu verschiedenen Themen, egal ob es jetzt Erbschaftssteuer ist oder irgendwie, keine Ahnung was, da gibt es halt diese Leute, die halt vorher gesagt haben, ja, ich bin liberaler oder ich bin irgendwie sozialistischer angehaut oder keine Ahnung was. Und wenn du dann aber ins Thema hineinsteigst, merkst du, dass sich diese Linien gar nicht mehr so relevant sind, sondern dass es da dann teilweise sich plötzlich umdreht und der eine für Erbschaftssteuer und der andere dagegen ist, obwohl es eigentlich genau andersrum sein sollte. Also ich glaube, was ich versuche zu sagen ist, wir versuchen einfach über Themen zu diskutieren und faktenbasiert zu diskutieren und dann die richtige Lösung zu finden. Natürlich ist da irgendwie immer irgendeine Art von ideologisches Konzept, was dann mitschwingt, glaube ich. Aber also zum Beispiel für mich ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wofür wir stehen, unser Wahlprogramm für die Europawahlen gewesen, weil da haben wir halt sozusagen EU-Reform als Hauptthema. Wir wollen halt eine funktionierende Europäische Union, weil wir glauben, dass wir einfach zusammenarbeiten müssen, um die großen Themen unserer Zeit zu lösen. Und dann das zweite große Thema, gerechtere Gesellschaft, also vielleicht ein bisschen progressive Gesellschaftspolitik, größere Rechte für vor allen Dingen Leuten, die halt vielleicht gerade nicht so die Rechte haben, ne? Und eben auch ein faires Migrations- und Asylsystem und so weiter. Und dann das dritte große Thema war eine innovationsfreundlichere und nachhaltige Wirtschaft, ja? Also so dieses Triumvirat aus EU, gerechter Gesellschaft und innovationsfreundlich nachhaltige Wirtschaft ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung von dem, wo wir stehen.
Das klingt so ein bisschen wie aus jeder Partei das Beste, ehrlich gesagt.
Naja, das ist ja das Ding, wenn du halt eine neue Partei aufbaust, dann baust du sie halt so auf wie mit den Dingen, die für dich halt Sinn ergeben. Ja? Und mir ist es, also dann sagen manchmal Leute, ihr stehlt euch irgendwo was. Und ich frage, ehrlich gesagt, freue ich mich immer, wenn andere Parteien zu den ähnlichen Resultaten gekommen sind. Es passiert auch manchmal, also gerade hat zum Beispiel, haben die Grünen die Europäische Republik in ihr Grundsatzprogramm geschrieben, ne? Und dann gab es halt so ein paar Leute bei Volt, die gesagt haben, oh nein, die nehmen das auch. Und dann dachte ich, das ist doch das Allergeilste, was uns passieren kann. Ja, unsere, das, was wir wollen, nämlich, dass wir eine bessere europäische Zusammenarbeit haben, ist plötzlich auch verankert im grünen Grundsatzprogramm. Ich hoffe, die CDU verankert es auch noch in ihrem Grundsatzprogramm und die FDP auch noch. Weißt du, dann haben wir ja unser Ziel erreicht. Also ich glaube, es ist immer wichtig, nicht zu vergessen, warum man das alles macht, ist, um die Welt zu verbessern. Das war ja vorhin deine Frage, bist du Realist oder Weltverbesserer? Also im Grunde geht es mir schon darum, einfach Weltzustände, die gerade schlecht sind und die Leiden produzieren oder die eben suboptimal sind, zu verbessern. Und deswegen geht es um Ideen und um Lösungen. Und das ist das, woran ich gerne arbeiten möchte.
Fridays for Future zum Beispiel ist ja eine Riesenbewegung, die Parteien mehr oder minder ablehnt. Inwieweit schätzt du eigentlich, sind Parteien noch zukunftsfähig?
Also ehrlich gesagt, leben wir in einer parlamentarischen Demokratie, auch in Deutschland. Das heißt, wie funktioniert das? Parteien wählen aus ihren Leuten heraus irgendwie irgendjemand auf eine Liste. Und diese Listen sind dann wählbar in Wahlen. Und irgendwann jemand von diesen Dudes oder Dudettes wird dann in politische Verantwortung geschickt. Ja? So. Wenn du jetzt sagst, keiner mehr geht in Parteien, und das ist tatsächlich der Fall, seit 1980 hat sich die Parteimitgliedschaft in Europa halbiert, dann hast du halt in diesem System ein Problem, ja? Weil dann gehen halt weniger Leute in die Parteien, das heißt, aus weniger Leuten heraus wird dann irgendwie eine Liste aufgestellt und die sind aber immer noch die einzigen, die wählbar sind bei Wahlen. So. Und dementsprechend, außer jemand hat jetzt irgendwie ein tolles neues demokratisches System, was er in kürzester Zeit umsetzen kann, was ich nicht glaube, ja? Also auch Liquid Democracy oder so, ist alles sehr schön und gut, aber das wird sich jetzt nicht sofort ändern und außerdem halte ich da auch nicht so viel von, aber es ist eine andere Frage. Dann muss man jetzt sofort in die Parteien gehen und dafür sorgen, dass nicht nur die rechten und linken Ränder sich massiv gut organisieren, sondern dass die Mitte halt wieder ein bisschen sich stärkt, weil diese Politikverdrossenheit sorgt halt einfach nur dafür, dass unser demokratisches System sich zersetzt und dann wundern wir uns irgendwie, warum die Extreme gestärkt werden. Also ich glaube, wir haben irgendwie verpasst, uns politisch zu aktivieren. Ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie, war auch ganz weit weg für mich, das zu tun. Und ich glaube, es ist ein Riesenproblem. Und eigentlich kann es mega Bock machen, eben lokal auch sich zu engagieren oder regional oder national in Parteien. Ja? Und ich würde das auf jeden Fall sagen. So. Aber Fridays for Future finde ich auch mega geil. Ich glaube, es ist eigentlich so, ich weiß nicht, ob das irgendwie zieh mich, drück mich oder wie das heißt, keine Ahnung, aber du brauchst halt von draußen Leute, die Themen setzen. Und das hat Fridays for Future mega gut geschafft und schaffen es auch immer noch. Und es hat auch den gesamten Dialog verändert, auch innerhalb der Parlamente. Aber du brauchst halt auch in den Parlamenten Leute, die dann sozusagen diesen Druck aufnehmen und dran ziehen, wenn ich so das irgendwie das Bild weiter benutzen darf. Und dann halt auch Veränderungen in tatsächlich in Politik übersetzen. Und wenn es die nicht gibt, dann kann draußen so viel geschrien werden, wie es will. Aber es wird sich ja nichts verändern.
Ich frage mich gerade, bist du eigentlich zufrieden mit dem, was du bisher erreicht hast?
Ja, total. Also ich hätte mir irgendwie gar nicht wünschen können, dass ich jemals irgendwie das größte EU-Programm aller Zeit mitverhandle, dass ich irgendwie so viel umsetzen kann in diesen einzelnen Bereichen, in denen ich jetzt arbeite. Das ist ein absoluter Traum. Ja? Und das ist auch ein absoluter Traumjob, irgendwie an den Themen zu arbeiten, die mir wichtig sind und mit lauter Leuten darüber zu reden und mir irgendwie kreativ neue legislative neue Gesetze auszudenken, also oder innerhalb der Gesetze mir auszudenken, wie ich das am besten lösen kann. Und so ist es einfach total cool und ich hätte nie gedacht, als ich irgendwie vor 4 Jahren angefangen habe, mal über Politik nachzudenken und dann halt so bescheuert seine eigene Partei zu gründen, dass ich dann irgendwie halt jetzt diese ganzen Sachen machen darf. Ja. Also es ist ein totaler bin total dankbar und finde es eine richtig coole Sache.
Corona war ja irgendwie so ein bisschen, fand ich, wie so ein Spiegel aufs System, auch wo die Lücken so sind. Was ist so jetzt dein nächstes Projekt, was du vielleicht gerade auch durch Corona, was dir jetzt besonders am Herzen liegt?
Also für mich hat Corona halt so ein paar Sachen gezeigt in den Bereichen, in denen ich arbeite. Also natürlich sind immer die am schlimmsten dran, die eh schon benachteiligt sind. Das hat man auch bei Corona gesehen. Ich meine, da gab es ja auch in Deutschland dieses Problem, dass Leute in prekären Anstellungsverhältnissen da richtig schlecht behandelt wurden, auch in dieser Zeit. Und das zeigt, glaube ich, einfach nochmal, wo sind wirklich die sozialen Probleme, die wir haben und gehen wir die überhaupt an? Ja? Also das ist, glaube ich, ein Thema, was mich schon immer noch schwer beschäftigt. Und dann hat es aber halt auch gezeigt, dass wir jetzt irgendwie plötzlich Eurobonds aufnehmen und gemeinsam als Europa zusammenstehen und ein gemeinsames Wiederaufbauprogramm schreiben. Und für mich wäre da der nächste Schritt einfach zu sagen, okay, wie sieht denn eine langfristige europäische Fiskalarchitektur eigentlich aus? Wie kommen wir eben auch bei diesem Thema irgendwie mehr zur europäischen Lösung. So, ja. Aber es gibt sicher noch tausend andere Projekte, die noch irgendwie anstehen werden, aber das sind jetzt so die ersten, die mir einfallen, würde ich sagen.
Was hilft dir mehr im Beruf und Leben, Philosophie oder VWL?
Wie gesagt, beide. Ich habe es nie bereut, das studiert zu haben. Es hat mich immer mega gefreut. Es war auch schon in der Schule vorher so, dass ich irgendwie ohne sozusagen auf der einen Seite Bio und Mathe und auf der anderen Seite Deutschunterricht irgendwie oder Deutsche LK das nicht hätte haben wollen. Und genauso war es auch im Studium. Ich habe wahnsinnig viel denken gelernt, auch einfach, das hatte ich ja am Anfang auch schon mal gesagt, bei P&E hat mich wahnsinnig gefordert. Super coole Leute, mit denen ich irgendwie bis heute befreundet bin. Und VWL hilft mir natürlich, um irgendwie diese ganzen makroökonomischen Zusammenhänge zu verstehen und Structural Imbalances und irgendwie mir das da nah dran zu sein. Aber ohne die Philosophie, um das zu hinterfragen und zu überlegen, welche Systeme eigentlich sinnvoll sind und wie es den Menschen dahinter geht und wie Entscheidungen getroffen werden und so ohne diese Logik daraus wäre es, glaube ich, auch nicht möglich. Also ich bin total dankbar, beide in meinem Leben zu haben.
Ja, vielen, vielen Dank für die Antwort auch noch am Ende. Von mir war es das jetzt auf jeden Fall. Vielen Dank.
Danke dir sehr.
Dieser Podcast wird gestaltet vom P&E Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken und oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!